So, ich darf den nächsten Vortragenden ankündigen, Herrn Chris Fliege. Er wird über den Aufbau von Sensornetzen berichten. Ich sehe schon, da ist noch irgendwie ein Firmenlogo mit dran. Stellt sich vielleicht gleich selbst vor.
Genau, so machen wir's. Hallo, freue mich, dass ihr da seid. Genau, ich möchte euch ein bisschen was darüber erzählen, wie wir bei Pengotronics angefangen haben, uns mit LoRaWAN zu beschäftigen und mal so ein bisschen das zarte Pflänzchen an Informationen, was wir zusammengetragen haben, mal zusammengestellen und euch dann auch vortragen, dass ihr was davon habt. Das Ganze jetzt in drei Teilen. Ich möchte kurz ein bisschen Motivation machen, warum könnte LoRaWAN interessant sein einzusetzen. Möchte dann was darüber erzählen, wie sieht der Standard aus, mal ein bisschen reinschauen, Protokollstapel, Verschlüsselung, die da drin steckt, man so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, was man da eigentlich vor sich hat. Und im letzten Schritt möchte ich dann auch ein bisschen über unsere Umsetzung reden, die wir gemacht haben. Ich würde sagen, wenn mittendrin irgendwie ganz kritische Fragen aufkommen, die fürs Verständnis wichtig sind, stellt sie einfach ruhig dazwischen. Ich wiederhole sie dann für den Stream, der eventuell zuhört, dann können wir da weitermachen. Ansonsten haben wir am Schluss, denke ich, noch Zeit für Fragen. Wer ist wir? Erstmal ich, Chris Fiege. Ich bin eigentlich Hardware-Entwickler, habe mal Nachrichtentechnik studiert und bin zu Pengotronics gekommen im letzten Jahr und habe so ein bisschen als Einstiegsprojekt mal mich mit Softwareentwicklung beschäftigen dürfen und habe dann halt ein bisschen auch mit LoRa dabei gespielt. Das passte ganz gut zusammen. Genau, also eigentlich Hardware-Entwickler, hier jetzt ein bisschen Software bei Pengotronics gemacht, aber ich möchte gar nicht so viel Werbung für die Firma machen, sondern eigentlich mehr was über LoRa erzählen. Meine Idee ist so ein bisschen, Dinge selber machen ist eigentlich cool. Je mehr man selber von einem System in der Hand hat, je mehr versteht man davon, je mehr kann man damit auch machen. So ein bisschen wie der Wolfram im vorherigen Talk das ja auch schon angerissen hat bei seinen Logic Analyzern. Deswegen, ja, do it yourself. Möglichst viel selber machen. Man kriegt relativ viel an Aktoren und Sensoren aus dem Home-Automation-Bereich zu kaufen und mit dem, was wir so verfügbar haben, an Home-Automation-Software, also irgendwie Home Assistant, OpenHub oder FHEM, ich glaube, das sind so die drei Platzhirsche, die man da nennen muss, da kann man schon eine ganze Menge machen und auch mit sehr viel kaufbarer Hardware, also irgendwie Thermostaten an Heizkörpern, intelligenten Glühbirnen, die dann nicht mehr glühen, sondern eigentlich LEDs drin haben und Türschlossern reden. Und so mit der ganzen kleinen Einplatinenrechner-Hardware, die wir so haben, Raspberry Pis und BeagleBones, kann man das halt auch relativ energiesparend zu Hause rein integrieren. Und wenn man möchte, vielleicht auch in so ein schickes Gehäuse setzen und bei sich irgendwo in der Unterverteilung vergraben und wirklich einfach als Arbeitstier mitlaufen lassen. So die Art von Hardware, die man erst dann merkt, wenn sie nicht mehr funktioniert. Der nächste Schritt wäre dann irgendwie, vielleicht möchte man auch seine Aktoren selber bauen, seine Sensorik selber bauen oder zumindest irgendwie das Drumherum ein bisschen mit in der Hand haben. Dann habe ich bei mir zu Hause irgendwann gemerkt, oh, da muss man irgendwie Kabel verlegen. Und irgendwie ein Kabel zu jedem Heizkörper sieht nicht gut aus, ist viel Arbeit. Und dann kommt man ganz schnell dazu, eigentlich Wireless wäre cool. Wireless zu Hause, WLAN, genau, das haben wir. Und dann stellt man fest, Mensch, WLAN gibt es ganz viel Zeug mittlerweile. Es gibt Mikrocontroller, die können WLAN von sich aus, also diese ganzen ESPs mit verschiedenen Generationen mittlerweile, kosten 5 bis 10 Euro so ein Board. Sensorik liegt irgendwie auch bei 2, 3 Euro dazu, muss dann halt irgendwie ein bisschen in der Arduino IDE C programmieren, vielleicht auch Python, solche Dinge stecken dann da drin. Aber man hat jetzt WLAN ziemlich in der Hand, man kann die Sensoren oder auch seine Aktoren da selber dran bauen. Hat da eine ganze Menge Sachen. Wenn man sagt, Mikrocontroller mag ich nicht, ich mag lieber ein komplettes Linux-System haben, nimmt man halt einen Raspberry Pi Zero mit Wireless, kostet irgendwie auch 15 Euro. Also günstige Dinge kann man was mit machen. Gibt auch durchaus Projekte, die machen das. Ein Ding, was ziemlich weit rumgekommen ist, ist Luftdaten.info. Die sammeln Feinstaubwerte und nebenbei auch Temperatur und Luftfeuchte von verschiedenen Standorten. Die haben halt diese Abflussrohre, da drin ist so ein ESP-basiertes Mikrocontroller-Board. Das Ding kann halt auch WLAN, unter anderem. Die sammeln halt Feinstaubwerte, funken die über das heimische WLAN dann zu ihren transzentralen Servern, da visualisieren sie die, loggen die weg und dann kriegt man da sehr, sehr schicke Karten raus, wie denn die Feinstaubbelastung aussieht. Hier um Chemnitz rum gibt es auch ein paar Zellen, also jede dieser Zellen ist jetzt eine Sensorstation in der Zoomstufe, vermute ich mal. Kann man sich mal ein bisschen reinzoomen. Stuttgart ist da ganz stark, weil es daherkommt, von den Messungen her, gibt es aber einige mehr. Irgendwie der Nachteil am WLAN, den ich da sehe, ist, mit WLAN kommen wir wie weit? 30 Meter, mit guter Hardware vielleicht auch mal 50 oder 100 oder wenn ich auf beiden Gegenstellen was mache, auch ein paar Kilometer. Aber dann bin ich eigentlich schon dabei, dass ich relativ viel Aufwand dafür treiben muss. Und eine Alternative zu viel Aufwand treiben bei WLAN ist es dann vielleicht, mal zu schauen, na gut, kenne ich da jemanden? Kann ich vielleicht einfach mal jemanden klingeln und fragen, ob man das WLAN mitbenutzen kann? Gibt es vielleicht Freifunk? Das wäre natürlich auch cool. Oder vielleicht auch im nächsten Schritt, wie sieht es eigentlich mit Mobilfunk aus? Ich meine, wir haben in Deutschland ziemlich flächendeckend Mobilfunk und es gibt dann so Machine-to-Machine-Karten, nennt sich das. Also irgendwie Datenkarten mit dem ganz wenig Kontingent drauf, mit dem man halt so ein bisschen Automatisierung machen kann, die auch sonst keine Sprache können typischerweise. Liegt man irgendwie bei, was sind das hier, 2 Euro für 5 MB pro Monat. Das ist auch noch ganz übersichtlich, wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Sensorik oder Aktorik jetzt irgendwo haben, wo sonst echt kein Netz ist. Aber ich brauche ein GSM-Modem an jedem von denen, also da habe ich halt nochmal zusätzliche Kosten. WLAN war ja vorhin bei unseren Mikrocontrollern schon inklusive. Und wenn ich jetzt sage, drei Knoten, 5 MB auf 3 Jahre gerechnet, sind über 210 Euro. Das ist halt auch eine ganze Menge Kapital, die man dem Netzbetreiber da gibt und vielleicht kann man das auch für was anderes verwenden. Zum Beispiel in LoRaWAN. Hint. Dann kam jetzt relativ neu dazu once.com. Das ist irgendwie Telekom und die wollen europaweit im Prinzip Machine-to-Machine-Daten anbieten. Das sollte man vielleicht in dem Punkt auch nennen. Ich glaube, das ist noch nicht kaufbar. Auf der Webseite steht sowas wie, schicken Sie uns eine E-Mail, dann reden wir mit Ihnen. Aber ich vermute mal, dass man da auch irgendwann drankommen wird. Oder Sie stellen es wieder ein. Also die Idee ist, man bezahlt einmalig 10 Euro und hat dann 10 Jahre Zeit, 500 MB Daten zu verbrauchen. Das ist nicht viel, wenn man sich überlegt, dass die 500 MB auf dem Handy irgendwie Mitte des Monats typischerweise schon leer sind. Wenn ich aber irgendwas habe, das nur einmal am Tag, weiß ich nicht, den Wasserstand meines Baches misst oder alle Stunde eine Temperatur und das einmal am Tag wegschickt und ich das intelligent mache, dann können 500 MB durchaus relativ weit reichen. Also auch das sollte man vielleicht der Vollständigkeit halber nennen. Macht mir jetzt leider ein bisschen so meine Argumentation für das LoRa kaputt. Aber vielleicht ignorieren wir das dann an dem Punkt einfach ein bisschen. Ja, LoRaWAN, Long Range Wide Area Network. So die Idee. Gibt irgendwie zwei Begriffe, die immer wieder auftauchen. Ist da hier die richtige Stelle, die vielleicht auseinander zu knoten. Man spricht mal von LoRaWAN und auch mal von LoRa. Mit LoRaWAN wird in der Regel meistens der komplette Protokollstapel gemeint, also quasi von meiner Anwendung, wo die Daten entstehen, bis hin zu der Anwendung, die die Daten verbraucht. Und mit LoRa meint man meistens nur die Funkschnittstelle. Aber auch nicht immer, das ist nicht ganz konsequent von der Sprache her. Ist aber, glaube ich, in diesem Vortrag auch nicht wichtig, ist eher interessant, wenn man sich da später nochmal einlesen möchte. LoRaWAN ist ein Industriestandard, also nicht irgendwie ISO oder ähnliches, sondern da hat sich ein Industriekonsortium gebildet und die haben gesagt, Mensch, wir bräuchten mal so einen Funkstandard, der coole Sachen kann. Wird verwaltet von der LoRa Alliance und die finanziert sich halt über ihre Industriepartner. Und entsprechend ist das dann halt auch irgendwie ein geschlossener Standard, weil Industrie Sachen offen machen ist immer schwierig. Aber als ich mich letztes Jahr damit beschäftigt habe, gab es bei denen auf der Webseite noch so ein Formular. Da durfte man gegen Einwerfen seiner E-Mail-Adresse freundlich fragen, ob man den Standard nicht kriegen kann. Das hat auch funktioniert. Ich habe den Standard damals bekommen und man wurde auch irgendwie auf eine Mailingliste subscribed, um da Updates zu bekommen. Das ist aber jetzt relativ lange ruhig geworden. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Mittlerweile steht auf der Webseite nämlich sowas wie, Mensch, schicken Sie uns doch an diese vertrauenswürdige E-Mail-Adresse eine E-Mail und dann schicken wir Ihnen wahrscheinlich den Standard zu. Vielleicht muss man das einfach mal probieren, ob das noch geht. Ansonsten ist Google da der Freund, man findet diese Dokumente, es sind nämlich nur zwei im Wesentlichen. Halt irgendwie die Specification und diese Regional Parameters, die man vielleicht braucht, wenn man sich tief mit dem Standard beschäftigen möchte. LoRaWAN Fakten. Genau, was kriegen wir von LoRa? Wir funken in ISM-Bändern, also irgendwie 433 MHz oder auch 868. Und mit der Sendeleistung von 25 Milliwatt und der Art, wie wir darin senden, schaffen wir es typischerweise auch innerhalb der Allgemeinzulassung zu bleiben. Das heißt, jeder von uns hier oder auch jedes Unternehmen, was daran Interesse hat, kann ein LoRa-Netz einfach so in diesen Bändern betreiben, ohne dass das irgendwie in der Zulassung bedürfte. Das kann man halt einfach machen. Die machen eine relativ fancy Modulation für so ein einfaches System. Das ist so eine Art Spread Spectrum, das ist das, was man vielleicht von GPS kennt oder auch von den LTE im Handy, wobei die es ein bisschen einfacher machen, die machen im Wesentlichen so eine Art FM und chirpen die über die Frequenz drüber. Kann man sich einlesen, wenn einen das interessiert. Das Schöne ist, mit dieser Modulation sind wir echt robust gegen Störungen, die wir halt in diesen Bändern typischerweise haben und wir können mit sehr wenig Empfangssendeleistung später noch unseren Knoten empfangen, was dann halt auch sehr angenehm ist für die Reichweite. Datenrate ist halt bescheiden, 0,3 bis 50 Kilobit pro Sekunde kriegen wir übertragen. Das ist jetzt abhängig davon, wie nahe sind die beiden Knoten sich oder wie weit sind sie auseinander. Je weiter weg, je geringer typischerweise dann auch die Datenrate. Und wir kriegen in einem Paket sowas wie 51 bis 222 Bytes übertragen. Nutzdaten sind weniger, da kommt das Protokoll noch zu. Ich habe die Zahlen jetzt nur gerade leider nicht. Wenn das relevant ist, müssten wir das mal nachlesen. Genau, und wir machen so ein bisschen Verschlüsselung, AES, ECB mit 128-Bit-Schlüsseln. AES, ECB kann ich sehr empfehlen, das mal in Google reinzuwerfen und sich den Wikipedia-Artikel dazu anzugucken. Das zeigt nämlich sehr schön, warum ECB eigentlich keine so richtig gute Art ist, Dinge zu verschlüsseln. Aber vielleicht reicht einem das für die Temperaturwerte oder das Türöffnen seines Gartentors auf der 1 Kilometer langen Einfahrt oder sowas. Das muss jeder für sich entscheiden. Genau. Ja, das soll dazu, glaube ich, reichen. Was für Komponenten haben wir in so einem LoRaWAN-System? Wir haben auf der einen Seite Knoten, das ist das in grün, das sind die Dinge, die wir irgendwo ins Feld hängen. Und die dann halt Daten erzeugen, zum Beispiel Temperaturen messen, Wasserstände, Feinstaubdaten. Und wir haben irgendwie Anwendungen, das sind Dinge, die diese Daten gerne haben möchten. Oder daraus vielleicht auch irgendwie Steuerdaten generieren für Knoten, die gerne Daten verbrauchen möchten am Ende. Also das sind so die beiden Extremer. Wobei das natürlich, das eine Knoten zu nennen, das andere Anwendung, ist natürlich ein bisschen falsch. Der Knoten muss wissen, mit welcher Anwendung möchte er denn später reden, weil die sich auch irgendwie auf ein Protokoll geeinigt haben müssen. Also so ein bisschen Anwendung steckt auch in jedem Knoten mit drin am Ende. Aber das würde ich hier mal außen vor lassen. Ich glaube, das führt sonst ein bisschen weit, das so genau auseinanderzunehmen. Im LoRa-Standard heißt das irgendwie Application Client und Application Server, falls man da mal einen Blick drauf werfen möchte. Und das Ding in der Mitte, was jetzt hier einfach nur Netzwerk heißt, das ist eigentlich das, was jetzt gleich LoRa wird, wenn wir das mal weiter auseinanderknoten. Und damit würde ich einfach mal direkt weitermachen. Und zwar besteht LoRa jetzt makroskopisch betrachtet aus, also das Netzwerk dazwischen, was auch LoRaWAN spricht, aus zwei Komponenten. Also wir haben auf der einen Seite die Knoten, die haben irgendwie ein Stückchen Antenne dran. Ich kann vielleicht auch mal zu meinem Beispiel hier rüber gehen. Unser Demo-Stück sieht im Moment so aus, also irgendwie eine kleine Box, USB für Power, ein Stückchen Antenne zum Funken und hier an der Seite hängt unser Temperatursensor dran. Also das ist ein Knoten, der jetzt in dem Fall Temperaturdaten erzeugt und wegschicken möchte. Also da ist irgendwie Funk drin und da ist irgendwie ein Prozessor drin, der Daten durch die Gegend schickt. Und es gibt den zweiten Teil, der halt auch funkt, das sind die Gateways. Bei uns jetzt irgendwie hier mit einer etwas cooleren Antenne und dem Gateway in der Box, aber das stelle ich nachher nochmal im Detail ein bisschen mehr vor. Also dazwischen ist Funk, LoRa, nach dem, was ich vorhin definiert habe. Und alles dahinter ist eigentlich nur noch Internet, im weitesten Sinne. Also genau, es gibt dann irgendwie Internet oder auch irgendwie eine Art von Netzwerk, was die Gateways mit dem Broker verbindet. Der Broker ist so ein bisschen die Instanz, die dann weiß, wie bringe ich meine Anwendungen mit den Knoten zusammen. Also weiß, wo sind Knoten, weiß, wo sind Anwendungen und wie heißen die, um das Ganze irgendwie dann verbinden zu können. Jetzt gibt es so zwei grundsätzliche Konzepte für LoRa-Infrastruktur, die man da unterscheiden muss. Das ist einmal der kommerzielle Ansatz. So ein bisschen, ich bin Mobilfunkbetreiber, ich habe sowieso überall Basisstationen, warum will ich nicht auch LoRa sprechen? Bei uns in Deutschland kenne ich das von keinem Anbieter. In Belgien und in den Niederlanden gibt es, glaube ich, relativ flächendeckende LoRa-Netze, die man auch von Mobilfunkbetreibern sich einkaufen kann. Habe ich selber noch nicht genutzt, habe ich auch selber noch nicht so viel zugelesen. Würde ich sonst empfehlen, da einfach mal zu googeln. Die betreiben typischerweise die Gateways. Wie gesagt, die haben die Standorte, die haben E-Funk und Netzwerk da. Das ist eigentlich eine ganz coole Situation für die. Und die betreiben dann halt den Broker, was für die eine Art Anwendung ist, die noch irgendwo in ihrer Infrastruktur läuft, also auch irgendwie nicht so riesengroße Kosten verursacht. Den Teil mit den Knoten und den Teil mit den Anwendungen übernimmt jederjenige, der das benutzen möchte. Das andere Modell ist die offene Variante, Community-basiert. Zum Beispiel thethingsnetwork.org. Die betreiben den Broker und einen ganzen Teil der Anwendung. Das heißt, die ganzen Dinge, die irgendwie LoRa-relevant und LoRa-schwierig sind auf der einen Seite unseres Bildes. Hier betreibt die Community hauptsächlich die Knoten und die Gateways und vielleicht noch so ein bisschen Anwendung hinten dran, wenn Sie die Daten verbrauchen wollen. Aber auch dazu kommt später noch ein bisschen mehr. Das kann man nur hier vielleicht schon mal im Hinterkopf behalten, wenn man sich jetzt die Bilder in Zukunft ansieht und sich schon mal seine Gedanken dazu machen, wenn man möchte. Genau. Vielleicht ein bisschen jetzt ins Detail, wie kriegen wir jetzt Daten von den Knoten eigentlich rüber bis zu einer Anwendung? irgendeiner unserer Knoten, in diesem Fall der mittlere, entscheidet sich, ich habe jetzt hier ein Datum, das möchte ich verschicken. Zum Beispiel, was da vorne liegt, hat jetzt eine Temperatur gemessen und möchte die gerne losschicken. Durch dieses Spectrum, was wir machen, können die Knoten auch einfach lossenden. Also wir brauchen nicht irgendwie erst lauschen, dürfen wir jetzt senden, sondern wir haben einfach ein Datum, packen das fertig zusammen und schicken das mit unserer LoRa-Modulation weg. Und dann haben wir in der Nähe vielleicht auch andere Knoten, die Daten senden? Ja, bitte, hier vorne ist eine Frage. Die Frage ist, ob das jetzt bidirektional ist. Am Ende ist die Kommunikation bidirektional. Ja. Ich würde jetzt einmal kurz die Uplink- und die Downlink-Richtung erklären, also von Knoten zur Anwendung, von Anwendung zum Knoten, und dann würde ich noch mal ein bisschen zur Bidirektionalität davon sagen. Genau, also ein oder mehrere Knoten haben jetzt gerade irgendwie Daten gesendet, und auch wenn mehrere senden, die typischen LoRa-Gateways sind in der Lage, bis zu mehrere Pakete gleichzeitig zu empfangen. Also auf derselben Frequenz gleichzeitig gesendet mehrere Knoten, die Gateways kriegen das trotzdem auseinandergeknotet. Das ist halt eine Eigenschaft dieser Modulation, die wir verwenden. Genau, und von unseren mittleren Knoten, die Pakete wurden jetzt von den beiden Gateways aufgenommen, die in der Nähe sind. Kann man sich auch vorstellen, man hat ja auch immer irgendwie mehrere Funkzellen, die man auf seinem Handy sieht, weil man ja auch eine gute Flächendeckung haben möchte. Und die Gateways wissen halt nicht, hat das wer anders empfangen und schicken es jetzt erstmal Richtung Internet weiter, Richtung Broker. Und der Broker hat jetzt hier die Aufgabe herauszufinden, war das ein doppeltes Paket? Kann er erkennen an Eigenschaften des Paketes selber, zu welcher Anwendung soll das hingehen, zu welchem Zeitpunkt wird das von den Gateways empfangen, aber auch irgendwie eine Sequenznummer, die da mit drin steht. Also man kann das eindeutig sagen, das Paket war doppelt, also schmeiße ich alle Duplikate weg und brauche dann nur noch eins weiterleiten. Was wir hier auch machen können, was ein ganz cooles Feature von LoRa ist, wenn wir Gateways haben mit sehr genauen Timestamps, also irgendwie GPS-synchronisiert typischerweise, dann wissen wir auch sehr genau, wann die Pakete bei uns angekommen sind an den Gateways. Und wenn ich weiß, wo die Gateways sind, kann ich dann zurücktriangulieren, wo war denn wahrscheinlich dieser Knoten, wenn ich ausreichend Gateways habe. Das heißt, wenn ich irgendwie mobile Knoten habe, Autos, Fahrräder, irgendwie in der Fahrradflotte, die ich verleihe, kann ich über LoRa auch durchaus Lokalisierung machen, ohne dass der Knoten selber wissen muss, wo er ist. So genau das dann auch am Ende funktioniert. Also habe ich keine Zahl, wie genau es ist. Bei UMTS kommt man so auf 10 Meter, glaube ich. Und das ist wahrscheinlich die Größenordnung, auf die man hier auch zielen kann. Genau, unser Broker hat jetzt das Paket vereinzelt und hat herausgefunden, an welche Anwendung er das schicken muss. Steht im Paket drin, das weiß der Knoten, womit er kommunizieren möchte, und leitet das dann an die Anwendung weiter. Damit weiß die Anwendung jetzt erstmal grundsätzlich von der Temperatur, die wir vorhin gemessen haben. Andere Richtung sieht ähnlich aus. Eine Anwendung entscheidet sich, in welche Richtung, also zu welchem Knoten möchte ich jetzt ein Paket senden. Zum Beispiel, ich möchte das Tor zu meinem Anwesen öffnen, damit mein Besuch reinkommen kann. Schickt das zu dem zuständigen Broker, mit dem sie verbunden ist, die Anwendung. Der Broker weiß jetzt, über welches Gateway habe ich eigentlich zuletzt das beste Paket empfangen von diesem Knoten, mit dem ich da sprechen möchte. Weil wenn ich mehrere habe, muss ich mich entscheiden, über welchen sende ich jetzt. Schickt das dann zu diesem Gateway, und das Gateway merkt sich dieses Paket zum Senden vor. Und jetzt können zwei Dinge passieren. Entweder ich habe Knoten, ein schönes Beispiel ist jetzt wieder unser Tor. Das hat die ganze Zeit Spannungsversorgung, das ist die ganze Zeit an und kann auch die ganze Zeit zuhören. Da spielt es halt keine Rolle, ob man jetzt irgendwie dauerhaft hört oder nicht. So einem Knoten kann ich sein Paket einfach direkt zuschicken. Wenn ich einen LoRa-Knoten habe, der gerne Energie sparen möchte, weil er batteriebetrieben ist, solarbetrieben ist, vielleicht an meinem Fahrrad dranhängt und ich trampeln muss dafür, dass er Strom hat, dann möchte ich den halt nicht die ganze Zeit zuhören lassen, weil das halt einfach Energie kostet. Und für so einen Knoten, der Knoten kann das an einer Stelle im Verbindungsaufbau, wo wir gleich nochmal drauf kommen, sagen, was er für ein Typ ist. Und dann weiß das Gateway, okay, ich muss jetzt warten, bis ich von diesem Knoten was höre, und danach habe ich zwei Gelegenheiten, ihm ein Paket zuzuschicken. Das heißt, unser Gateway hat jetzt vom Broker das Paket bekommen, was wir da hinschicken wollen, speichert sich das zwischen, und wenn unser Knoten sich meldet oder sowieso die ganze Zeit hört, im richtigen Moment schicken wir das Paket dahin und dann kommt es da an. Bidirektional oder nicht bidirektional ist dann die spannende Frage. Also ja, wir können jetzt irgendwie in beide Richtungen kommunizieren, das ist schon mal nett. Und auch von der Datenrate her und von der Menge an Bytes, die wir da reinstecken können, ist es egal, in welche Richtung wir Daten schicken wollen. Es gibt jetzt noch zwei verschiedene Arten von, da vorne ist noch eine Frage. Also in der Richtung vom Knoten zu der Anwendung hin, oder? Ja, also die Frage war, wie wird entschieden, welches Gateway das Paket entgegennimmt, um es dann weiterzuleiten zum Knoten? Das macht der Broker aufgrund der letzten Messungen, die er hatte. Das heißt, unser Knoten hat schon mal irgendwann ein Paket zur Anwendung geschickt, sonst klappt es nicht. Und dann merkt sich der Broker, welches Gateway ist das Beste dafür. Das heißt, die Gateways schicken in dem Moment, wo sie ein Paket von einem Knoten empfangen haben, auch die Informationen weiter, wie gut habe ich das empfangen. Also mit das wird bei mobilen Knoten nicht funktionieren, genau. Wenn ich mobile Knoten habe, muss ich mir da irgendwas überlegen, dass die sich regelmäßig melden. Damit ich regelmäßig weiß, in welcher Zelle sind sie gerade und mit welcher Geschwindigkeit kann ich sie gerade erreichen. Jetzt kann ich noch zwei Dinge an der Stelle machen. Ich kann mich nämlich entscheiden, möchte ich meine Pakete gerne bestätigt haben oder möchte ich sie nicht bestätigt haben von der Gegenstelle. Es gibt da auch beide Dienste. Das kann ich beim Verbindungsaufbau, also initial, wenn ich mich mit der Anwendung verbinde als Knoten, kann ich sagen, ich hätte gerne den einen oder den anderen Dienst. Wenn ich das Ganze bestätigt haben möchte, dann terminiert in der Richtung zur Anwendung der Broker das schon für mich und gibt dem Knoten Bescheid, ich habe das jetzt empfangen, ich kümmere mich darum, dass das weitergeht. Und in die andere Richtung vom Anwendung zum Knoten macht das halt mein LoRa-Protokollstapel in dem Knoten für mich. Das heißt, ich als Anwendung habe gar nicht das Problem, mit irgendwie noch bestätigen zu müssen, ich habe das jetzt bekommen oder nicht. Hier vorne ist eine Frage. Vielleicht nochmal zusammengefasst, also wir haben in den ISM-Bändern eine Limitierung der Menge, die wir senden dürfen, an der Zeit, die wir senden dürfen. Halt ist irgendwie ein verteiltes Band, das nutzt jeder andere zu Hause für seine schaltbaren Funksteckdosen und ähnliches mit Babyphone. Und genau, jetzt darf man halt nur eine gewisse Zeit senden, deswegen hat man eine relativ asymmetrische Verteilung der Zeit, die ein Gateway senden darf, gegenüber der Zeit, die ein Knoten senden darf. Und entsprechend kann ich relativ wenige Daten vom Gateway zum Knoten bringen, aber ein Knoten kann relativ viele Daten im Vergleich dazu zum Gateway hochbringen. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, wir sind da irgendwie bei Sendezeiten von 0,1%, die wir nicht überschreiten dürfen im Stundenmittel. Also für die Größenordnung, wie oft darf man eigentlich senden an der Stelle? Okay, damit wissen wir jetzt so ein bisschen, wie kriegen wir eigentlich Daten vom Knoten zur Anwendung, vom Anwendung zum Knoten. Und ich habe vorhin versprochen, LoRa hat irgendwie eine Art von Verschlüsselung. Und da würde ich jetzt noch mal ein bisschen reinschauen, was man sich da an Gedanken gemacht hat. Der Knoten und die Anwendung teilen sich ein Geheimnis. Das ist unser Application Key. 128 Bit ist der lang. Und den muss man, bevor ich so einen Knoten irgendwo ins Feld bringe, muss ich den dort eintragen. Also das ist ein Geheimnis, das müssen halt beide Seiten kennen. Und zusätzlich dazu haben wir noch eine eindeutige ID für den Knoten und eine eindeutige ID für die Anwendung innerhalb eines Netzwerks. Die sind aber jeweils nur 64-Bit lang. Beim Verbindungsaufbau sagt jetzt der Knoten zur Anwendung, Mensch, liebe Anwendung, hier ist Knoten Nummer 5 und ich würde gerne mit dir eine Verbindung aufbauen, schickt noch so ein bisschen Zufallswerte mit. Unverschlüsselt. Und die Anwendung sagt danach, Mensch, lieber Knoten 5, ich bin die Anwendung 25, hier ist noch meine Zufallszahl, auch unverschlüsselt. Und danach können sich beide Seiten aus diesem Application Key und diesen Zufallszahlen, die sie ausgetauscht haben, zwei Schlüssel ableiten, die wir dann gleich noch verbrauchen werden. Das eine ist der Application Session Key und das andere ist der Network Session Key. Das heißt, die gelten immer nur so lange, wie mein Knoten mit Spannung versorgt ist, also wie er sich diese Dinge merkt. Wenn ich ihn ausschalte, wieder einschalte, ist der Kram wahrscheinlich weg, dann muss ich eine neue Verbindung aufbauen. Vielleicht auch da der Vollständigkeit halber, gibt zwei Wege, wie man sich in LoRa mit einer Anwendung verbinden kann. Die eine Variante ist, ich mache so einen Verbindungsaufbau, wie ich ihn hier gerade beschreibe. Dann weiß ich halt auch, wo ist der Knoten. Also gerade wenn ich halt irgendwie einen Knoten habe, der mobil ist oder teilmobil ist. Und kann ihm dann auch Daten senden. Wenn ich einen Knoten habe, von dem ich weiß, dass der immer an derselben Stelle sein wird und der meldet sich sowieso mal regelmäßig, dann kann ich dieses Pairing auch vorher machen und muss das nicht den Knoten machen lassen, wenn er sich mit der Zelle verbindet. Die Variante gibt es dann auch noch. Genau, Session Keys, das sollte es reichen. Genau. Warum haben wir jetzt zwei Schlüssel? Vielleicht erstmal, ich fange mal an mit, wie werden die denn benutzt? Wir machen jetzt zwei Lagen Verschlüsselung auf unsere Daten, die wir gerne übertragen möchten. Das LoRa Ipsum ist unser Plaintext, unsere gemessene Temperatur, die möchten wir gerne bis zu unserer Anwendung bekommen. Und wir verschlüsseln die jetzt erstmal mit dem Application Session Key, also mit dem Anwendungssitzungsschlüssel, und kriegen dann halt irgendwie einen Ciphertext davon raus. Danach schreiben wir dazu, mit welcher Anwendung soll das denn eigentlich, zu welcher Anwendung soll diese Information eigentlich hin? Und wenn wir das da dran hängen haben, verschlüsseln wir das Ganze nochmal mit dem Netzwerkschlüssel. Und dann kriegen wir nochmal einen Ciphertext raus. Warum jetzt zwei Lagen Verschlüsselung? Vielleicht nochmal das Bild vom Anfang. Also ein Knoten hat jetzt ein Datum zusammengestellt und möchte es wegschicken. Macht diese zwei Lagen Verschlüsselung und schickt es los. Jetzt haben wir die erste Strecke, ist jetzt Funk. Von dem Knoten bis zum Gateway haben wir Funk. Das heißt, jeder, der in der Nähe ist und der selber ein LoRa-Gateway betreibt, kann erstmal zuhören, was für Nutzdaten gehen da eigentlich über die Luft. Und gegen diese Zuhörer möchten wir gerne diese erste Lage Verschlüsselung, also die äußere Lage Verschlüsselung einsetzen. Und halt auch gegen jemanden, der sich im Internet befindet und vielleicht in der Lage ist, unsere Pakete mitzuhören. Das Netzwerk macht dann, also der Broker nimmt dann die äußere Lage der Verschlüsselung weg, nimmt seinen Network Session Key, den er hat, und genau, macht die äußere Lage der Verschlüsselung weg, sieht dann, zu welcher Anwendung muss das gehen, sieht aber immer noch nicht die Nutzdaten. Das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass man sagt, naja, so ein Mobilfunkbetreiber ist halt ein super Anbieter für LoRa-Netze. Das heißt, mein Dienstanbieter, Mobilfunkbetreiber sieht zwar, dass ich ein Paket übertrage, sieht aber den Inhalt noch nicht. Ich habe eine Sache vergessen zu erwähnen. Ich springe mal kurz zurück. Genau, ich springe noch ein bisschen weiter zurück. Genau, hier ist es. Die Anwendung generiert uns beide Schlüssel. Das heißt, wir machen den Verbindungsaufbau, tauschen unsere Zufallszahlen aus. Das Netzwerk sieht aber diesen Anwendungsschlüssel nicht. Das heißt, der bleibt geheim. Und die Anwendung, nachdem sie beide Schlüssel generiert hat, gibt den Network Session Key an das Netzwerk weiter. Also die reden dann nochmal miteinander, aber das Netzwerk sieht niemals unseren geheimen Schlüssel an dieser Stelle. Ja, ich glaube, damit sind wir durch die wichtigen Teile des LoRa-Protokoll-Stacks erstmal durch. Also wir können irgendwie Daten übertragen, wir wissen jetzt, dass wir das über Funk machen, dass es dahinter ein Netzwerk gibt, dass wir nicht beliebig oft senden dürfen. Und das wäre dann im Prinzip mein Teil 1 und ich würde jetzt weitermachen mit, wie sieht denn unsere Instanz eines LoRa-Gateways aus und auch unser Knoten aus? Also wie haben wir das gemacht? Genau, unser Gateway haben wir aufgebaut um ein IMST IC880A. Das ist so ein bisschen eine Referenzimplementierung für, wie kann ich eine LoRa-Gateway HF Frontend Base Station bauen. Kann 8 Pakete gleichzeitig empfangen, hat dafür 2 Empfänger da drauf, kann bis zu 2 Pakete gleichzeitig senden, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber in der Zeit auch nicht empfangen. Das ist halt hier noch kein Mobilfunk. Macht 868 MHz und hat ein SPI-Interface, also irgendwie eine Low-Level-Schnittstelle, dass ich das danach mit meinem eigentlichen Prozessor verbinden kann. Kostet ca. 150 Euro, kann man sich kaufen, wenn man das haben möchte. Ist jetzt nichts weiter Schlimmes. Wir haben das Ganze dann integriert in eine halbwegs wetterfeste Box, weil das Wetterfest haben wir noch nicht rausgefunden, das müsste man nochmal angehen. Sieht dann halt so aus, dass man es raushängen kann mit der Base Station drin und daneben haben wir ein BeagleBone Black, das ist unser, ich sag mal, Application-Prozessor, da läuft dann gleich ein Linux drauf. Die sind miteinander per SPI verbunden und bilden dann im Wesentlichen unsere Base Station. Genau, eine Antenne gehört dazu, weil wir möchten auch später draußen funken können. Wenn da Interesse an den genauen Teilelisten besteht, sprecht mich vielleicht nach dem Vortrag nochmal an. Ich kann das gerne nochmal zusammenstellen. Für das Gateway gibt es jetzt die Software eigentlich schon in fertig. Und zwar gibt es halt zu dieser Base Station die Referenzimplementierung in 2 Teilen. Das ist einmal LoRa Gateway und der LoRa Packet Forwarder. Und LoRa Gateway ist eine Bibliothek, die spricht mit diesem Stückchen Hardware-Gateway, was ich vorhin gezeigt habe, macht also die SPI-Kommunikation, holt da die Pakete für uns raus, legt neue Pakete für uns da rein. Und der Packet Forwarder ist die Anwendung, was das dann benutzt, um Pakete, die ein Knoten gesendet hat, weiterleiten zu können zu einem Broker oder auch Pakete von einem Broker empfangen kann, um sie dann weiterzuleiten zu einem Knoten. Die Software ist... Also sie funktioniert, aber sie sieht ein bisschen gruselig aus, wenn man da reingucken möchte. Wenn man jetzt auch noch sagt, man möchte das vielleicht irgendwie cross-compilen und nicht auf dem Raspberry Pi benutzen, auf dem Sie es benutzt haben, muss man leider ein bisschen was reinstecken an Gehirnschmalz. Aber man sieht, es ist auf GitHub, man kann das also benutzen. Man könnte da sicherlich auch mal schauen, ob man da vielleicht mal Verbesserungen zurückbringen kann. Wir haben es jetzt im ersten Schuss erstmal in unser eigenes Embedded-Betriebssystem integriert. In bei uns ist das DistroKit, ist halt etwas, was den BeagleBone Black schon direkt versorgen kann, sodass wir halt ein Firmware-Image bauen können für unseren Controller, wo dann halt die LoRa-Dinge drin sind, dass man sie benutzen kann. Mein Plan war es hier eigentlich, den Quelltext vor dem Vortrag noch irgendwie auch auf GitHub zu kriegen von dem, was wir gemacht haben von dem BSP. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft, würde ich aber zu gegebener Zeit später noch nachholen. Das heißt, wenn ihr dann irgendwie nach mir googelt oder wahrscheinlich gibt es irgendwie nochmal einen Blogpost zu diesem Vortrag, dann ist da auch der Link drin. Dann kann man nochmal reinsehen, dann kann man relativ out of the box auch benutzen, falls man sich damit beschäftigen möchte. Knoten im Eigenbau haben wir die PyCom LowPies für benutzt. Und hier holt uns ein bisschen wieder ein, was wir anfangs mal hatten. Es gibt irgendwie Mikrocontroller mit WLAN, diese ganzen ESPs. Steckt hier im Wesentlichen ESP32 drin. Und irgendwie ein Bluetooth-Frontend und ein LoRa-Frontend, dass wir das benutzen können. Ist so ein kleines Entwicklungsboard, also passt halt in diese weiße Box rein, die da vorne steht, ist nichts Großes. Circa 40 Euro kann man sich einfach holen und funktioniert. Ein paar Dinge sind halt auf der Knotenseite bei uns noch offen. Irgendwie, wie sieht ein cooles Gehäuse für einen Knoten aus, gerade wenn ich den vielleicht auch outdoor betreiben möchte? Wie speichere ich Energie? Wie mache ich Energiemanagement oder erzeuge neue Energie über Solar, über irgendwelche andere Arten von Energy Harvesting? Und zuletzt ist die große Frage, wie debugge ich so einen Knoten eigentlich im Feld? Man sieht das, wenn man die betreibt, die funktionieren ein paar Tage echt gut mit der Software, die da drauf ist. Und irgendwann gehen sie plötzlich aus. Dann machen sie vielleicht noch eine Fehlermeldung, die hat man jetzt aber nicht gelesen, weil das Ding leider irgendwo im Garten lag. Weiß ich nicht, da fehlt noch irgendwie ein schöner Mechanismus, um diese Dinge einzusammeln und dann auch zu bekommen im nächsten Schritt. Aber wir haben auch gelöste Fragen mit den Knoten. Wir sind immerhin schon mal in der Lage, Temperatur zu messen, einzupacken und wegzuschicken. Unsere Beispielanwendung, mit der wir gestartet sind. Die Beispielanwendung selber ist in MicroPython geschrieben. Also wer sich ein bisschen mit Python beschäftigt hat oder Python kann, der kann auch Python auf Mikrocontrollern machen. MicroPython, echt gutes Projekt, kann ich da sehr empfehlen. Gibt es halt auch für die ESPs unter anderem in verschiedenen Inkarnationen. Und unsere Hauptschleife muss man jetzt nicht unbedingt lesen, können von hinten vielleicht auch nicht. Ist halt irgendwie dieser Teil, der ein Datum aus dem Temperatursensor ausliest und das Ganze dann per LoRa wegschickt. Ist übersichtlich, kann man relativ schnell, relativ gut Ergebnisse mit erzielen. Aber der geneigte Python-Entwickler, ach nee, hier ist es gar nicht drin. In der Realität gibt es da drumherum noch ein großes Try-Catch, was guckt, ob irgendwas kaputt geht und wenn es kaputt geht, den Controller einfach neu startet. Aber das ist ja irgendwie auch nicht der schöne Weg, das hinzubekommen. Genau, so viel zu Debugging im Feld. Worin haben wir das Ganze integriert? Ich habe es vorhin schon mal genannt, The Things Network sind Niederländer, die das betreiben. Und deren Ziel ist es eigentlich so, das weltweite Internet of Things als offenes LoRa-Netz zu haben. Und die bieten uns jetzt halt in der Community Edition kostenlos gewisse Dienste an. Und zwar übernehmen sie die Aufgabe des Brokers zentral. Sie kümmern sich um diese Keys, also welche Anwendungen haben, welche Application Keys, zu welchen Knoten gehören die. The Things Network schlägt einem nämlich auch vor, wir haben nicht für eine Anwendung einen Key, sondern wir generieren für jede Anwendung, für jeden Knoten, der mit dieser Anwendung redet, einen neuen Key. Hat den Vorteil, wenn so ein Knoten mir mal irgendwo geklaut wird und jemand guckt mal in den Quelltext rein, ist meine Anwendung nicht sofort kompromittiert. Ist vielleicht auch ganz nett. Sie machen das Key-Management für uns. Man hat dort die Möglichkeit, seine Datenformate irgendwie auszupacken. Vielleicht hat es der eine oder andere auf der vorherigen Folie gesehen, ich habe irgendwie Byte-Werte und die packe ich jetzt einfach zusammen und die muss ich auf der anderen Seite auch wieder auseinanderpacken, dass die wieder Sinn ergeben. Das kann man auch im Things Network direkt bei denen machen lassen, braucht man sich nicht drum kümmern. Und danach gibt es Integrationen, also was kann man jetzt mit diesen Daten machen in unserem Sensorfall. Man kann das bei denen in so ein Data Storage werfen, dass man das danach sich angucken kann, visualisieren kann. Man kann das Richtung If This Then That werfen, wer den Service kennt und ich glaube noch ein, zwei andere. Also irgendwie ist auch ein Cloud-Anbieter letztendlich, dem kann man Trigger senden, also irgendwie ein Event senden, dass was passiert ist und dann machen sie irgendwas anderes. Sowas wie, wenn die Temperatur im Freibad über 25 Grad gegangen ist, twitter doch mal bitte, dass man jetzt ins Freibad gehen kann, weil es ist warm genug geworden. Oder man baut sich seine eigene Anwendung hinten dran. Da oben gibt es eine Frage. Ja, Die Frage war, kennt The Things Network, also die erste Frage war, kennt The Things Network meine Daten am Ende? Ja, The Things Network kennt die Application Keys und macht die komplette Entschlüsselung auch rückgängig. Das heißt, die sehen die Nutzdaten, die übertragen werden. Ja, gibt es von The Things Network. Die haben ihre Dinge auf GitHub. Okay. Genau, ist irgendwie ist ein Unternehmen, mir ist deren Geschäftsmodell nicht so ganz klar geworden, wo ich mir ihre Webseite angesehen habe, aber an manchen Stellen steht Community Edition. Also ich vermute mal, dass sie auch irgendwie eine kommerzielle Variante davon haben, die vielleicht mehr kann. Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Aber zumindest, ich vermute, für den Community-Teil haben sie ihre Broker-Referenzimplementierung auf GitHub liegen. Also kann man durchaus reinsehen, kann man auch selber betreiben. Und wenn man ein bisschen danach sucht, findet man auch Leute, die das machen. Vielleicht noch kurz das hier abschließen, dann kommen wir nämlich genau zu dem Thema. Ich kann mir das auf eine eigene API legen und kann dann halt selber die Anwendung schreiben, die Nutzdaten verbraucht oder auch neue Nutzdaten erzeugt und dann Richtung Knoten wieder wegschickt. Das heißt, was jetzt hier mit den Pfeilen irgendwie als Verbraucher dargestellt ist, ich kann auch Daten erzeugen und zum Knoten schicken. Das geht über das Things Network genauso. Also genau. Das Schöne bei Things Network ist, echt geringe technische Hürden. Also ja, ich muss irgendwie diese Base Station zusammenbauen, wenn ich eine betreiben möchte oder vielleicht muss, weil es bei mir noch keine gibt. Aber wenn ich eine Base Station von irgendjemandem in der Nähe habe und ich brauche nur an diesem Knoten arbeiten, das ist durchaus übersichtlich. Das kann man relativ einfach selber machen. Also geringe Hürden, die Integration mache ich dann im Things Network. Wir teilen uns Infrastruktur damit. Wenn man jetzt mal ein bisschen schaut, wo es überall Gateways gibt, in Deutschland ist das leider relativ dünn, die Niederländer und die Belgier sind da irgendwie stärker, da gibt es echt Städte mit flächendeckender LoRa-Abdeckung. Und das ist dann halt auch echt angenehm, wenn ich sage, ich möchte da einfach nur meinen Sensor hinlegen, der meine Pooltemperatur misst. Bei uns nicht, aber vielleicht stellt man einfach mal so ein Gateway auf und startet das mal vor Ort. Die machen auch Unterstützung für lokale Gruppen. Also man kann sich bei denen so eine lokale User Group anlegen und dann sagt man halt, hey, wir sind jetzt halt die The Things Network User Group hier in Chemnitz. Und dann kann man das hier halt beschreiben. Und genau, wir haben da nur wenige, die müssen sich mit den Infrastrukturdingen wie einem Gateway beschäftigen, aber viele, die können dann halt Knoten integrieren, was dann ganz angenehm ist. Infrastruktur ist auf GitHub. Also ich habe selber noch nicht probiert aufzusetzen. Ich weiß nicht, ob das wirklich vollständig ist und wie gut man das benutzen kann, aber die haben da eine ganze Menge Zeug liegen. Das müsste man sich dann ansehen im nächsten Schritt. Und das Kontra hatten wir gerade auch schon gesagt, der Anbieter sieht die Nutzdaten. Das heißt, wir kriegen relativ viel Einfachheit, aber unser Anbieter sieht halt, was wir machen. Natürlich hält einen niemand davon ab, am Ende einfach zu sagen, wir machen einfach noch eine Lage Verschlüsselung außenrum und haben nochmal einen eigenen Key. Unsere Knoten können sowieso das AES, ECB, warum nicht, kostet halt nichts und nicht viel. Man kann dann halt diese Integrationen auf das Things Network nicht mehr nutzen. Da ist eine Frage. Genau, also die Frage oder die Anmerkung an der Stelle war, wir haben keine Art von Signatur an der Stelle. Das heißt, Things Network kann Daten auch manipulieren, verändern in beide Richtungen und könnte zum Beispiel die Feinstaubwerte in Chemnitz Innenstadt, die ich gemessen habe, als sehr gut darstellen, weil sie vielleicht irgendeine Motivation dafür haben, obwohl sie in Wirklichkeit sehr gruselig sind. Könnten sie. Und andersrum genauso. Wenn ich halt sage, ich würde meine Tor an der Zufahrt zu meinem Anwesen gerne jetzt zumachen, weil ich nicht möchte, dass noch andere Leute reinkommen, können Sie das halt auch einfach droppen, das Paket, und mir trotzdem vorspielen, dass ich es zugemacht habe. Das ist halt der Nachteil, wenn man da nichts mehr drumherum baut. Das ist die nächste Frage. Die Frage ist, ob ich als Gateway-Betreiber bestimme, mit welchem Broker ich spreche. Ja. Also ich muss meinem Gateway sagen, mit welchem Broker es sprechen soll. An welchem Broker leitet es die Pakete weiter? Wenn ich einen Broker von The Things Network wähle, bin ich halt Teil der Netzwerk. Wenn ich meinen eigenen Broker wähle, rede ich mit meinem eigenen Broker. Frage ist, ob man es auch device-abhängig machen kann. Nein, kann ich nicht. Das Gateway weiß nicht, mit welchem Device es spricht, wenn ich das richtig sehe. Die Idee war, warum kann das Gateway einfach entscheiden, von welchem Knoten kam dieses Paket und das dann auf verschiedene Broker weiterleiten. Muss man jetzt mal genau in das Protokoll reinsehen, ob man an der Stelle die Device-ID unverschlüsselt sieht. Oder die Anwendungs-ID, die ist verschlüsselt, das haben wir gesehen. Also wenn wir ein Merkmal haben, mit dem wir das unterscheiden können, könnte das Gateway natürlich Pakete selektiv an verschiedene Broker weiterleiten. Ist jetzt nicht Teil dieser Demo-Applikationen, die es von IMST gibt. Aber müsste man dann halt entsprechend nachpflegen. Ja, noch ein bisschen Danger Zone. Ich habe das Setup, was wir jetzt haben, bei uns eine Zeit lang laufen lassen. Also Pangotronics bei uns heißt also im Büro. Und ich habe mir gedacht, ich suche mir mal einen Raum raus, wo auch ein bisschen was passiert. Habe das Ding auf die Toilette gelegt, in der Hoffnung, dass ab und zu die Kollegen auch mal lüften. Das sind jetzt so knapp 3 Tage Messdaten, die wir erzeugt haben. Man sieht oben die Temperatur im Raum. Der hat Südausrichtung, das heißt, der kriegt auch ab und zu mal ein bisschen Sonne, dann wird es da auch mal wärmer drin. Und man sieht, ja, die Kollegen machen ab und zu das Fenster auf, aber für irgendwie einen Raum, den man sich mit 10 anderen Leuten teilt, doch erschreckend selten. Ich zoome hier vielleicht in irgendeinem Bereich einfach mal rein. Also, was ich jetzt gemacht habe, ist alle 30 Sekunden ein Paket zu senden, ohne jetzt auf die Airtime zu achten, was man jetzt natürlich nochmal durchrechnen müsste, ob das an der Stelle legitim wäre zu tun, um halt die Allgemeinzulassung nicht zu verlassen. Und man sieht jetzt hier, man kann relativ schön erkennen, da wurde ein Fenster aufgemacht, dann wieder zu und später nochmal auf und wieder zugemacht. Und unten drunter sieht man jetzt noch irgendwie Zusatzdaten, die ich erfasst habe. Mich hat mal interessiert, es gibt irgendwie einen Statuswert, das RSSI, was ein Indikator dafür ist, wie viel Empfangssignalstärke habe ich am Gateway, habe mir den mal mitgeplottet, sieht ziemlich wild aus, was da am Ende rauskommt. Und wenn man das jetzt einschaltet, auch nochmal irgendwie das Signal-Rauschverhältnis kriegt, oder das ist das Gelbe, genau, das Gelbe ist Signal-Rauschverhältnis, das RSSI sieht auch wild aus, aber nicht ganz so schlimm. Ja, um ein bisschen nochmal zu sehen, was passiert hinten dran. Und dieses hier ist dann halt integriert über so eine HTTP-API. Das heißt, ich lasse mir von The Things Network die Daten, die mein Knoten erzeugt hat, woanders hinschicken. Und das ist dann am Ende hier mein Visualisierungstool, in das das dann alles reinfließt. Okay, das war's von meiner Seite. Ich, halt, ihr seht die Präsentation natürlich nicht, wenn ich die nicht auf dem Beamer habe. Genau, ich danke euch. Das waren meine Inhalte, das heißt, ich glaube, wir haben noch einen Moment Zeit für Fragen, aber das würde ich dir überlassen.
Ja, herzlichen Dank für den Vortrag. Es wäre noch Zeit für einige Fragen. Wieder gerne mit dem Mikrofon hier. Ich gebe das mal in den Raum.
Dankeschön. Ich habe das LoRa auch auf Mini-Dongles gesehen, so USB-Stick-mäßig, deutlich günstiger. Zumindest habe ich da einen Artikel drüber gelesen, wollte es bestellen, das war irgendwie ein bisschen problematischer. Kann ich den quasi dann schon, habe ich da bereits Verschlüsselung mit drin? Oder, also ich würde das Ding quasi komplett ohne Gateway und ohne Broker und ohne sonst was auf 2 Seiten den Dongle und habe dann quasi einfach über eine größere Strecke dann die Verbindung nutzen.
Also so wie du es beschreibst, sind das wahrscheinlich USB-Dongle, die halt nur LoRa sprechen und nicht LoRaWAN.
Jawohl.
Und diese ganzen Sachen, die halt Verschlüsselung sind, sind Teil von LoRaWAN. LoRa selber ist nur, ich habe ein Modulationsverfahren, wie ich Daten von A nach B bringe, das kümmert sich noch nicht um Verschlüsselung.
Und die Modulationsverfahren selbst ist erstmal quasi direkt unverschlüsselt?
Genau, ist direkt unverschlüsselt, ja. Dem ist es okay, egal, was für Daten man überträgt.
Und wenn ich das quasi in dieser Richtung oder in dieser Art nutze, unidirektional gebe ich dann quasi direkt die Bitrate an und die Geschwindigkeit effektiv und kann quasi in eine Richtung einfach dann streamen, so mehr oder minder.
Genau, Rückkanal. Ja. Man würde sich seine Funkschnittstelle dann konfigurieren, also welchen Kanal möchte ich nutzen, welche Datenrate möchte ich nutzen, also Sendeleistung, Spreading Factor und was der dritte Parameter, die Datenrate selber. Würdest du dann konfigurieren und kannst danach dann halt einfach lossenden, ja. Das würde funktionieren. Alles Weitere mit Bestätigung und Ähnliches müsste man halt außen rum bauen.
Ja. Ja. Kann ich Broker und Gateway auch selber sein?
Nochmal bitte.
Und Gateway auch selber sein?
Ja, genau. Du kannst auch Broker und Gateway selber sein. Also The Things Network hat ihre Infrastruktur zumindest teilweise auf GitHub liegen. Ich kann diese Dinge auch bei mir selber laufen lassen, bei mir zu Hause und muss das gar nicht mit dem Internet verbinden.
Kannst du noch ein paar Worte zu Sigfox sagen und dem Verhältnis zwischen LoRa, Sigfox, Vorteile, Nachteile?
Ehrlich gesagt nicht, nein, das sagt mir nichts.
Okay. Okay, das ist eine konkurrierende Technik. Die schmalbandig arbeitet auch im 868-Band und das gleiche Segment abdeckt, also großflächige Abdeckung von Sensordatenerfassung. Und ich glaube aber, das ist kommerziell, aber ist im Prinzip das gleiche Marktsegment und ist, glaube ich, in Frankreich entstanden und mittlerweile auch in Deutschland.
Okay, nee, habe ich mich noch nicht mehr beschäftigt.
Also SIGFOX kann man mal googeln.
Ja, würde mich mal interessieren, aber kann ich jetzt leider nicht vergleichen.
Dazu jemand aus dem Publikum eventuell noch Informationen oder so? Gut, wenn nicht, noch eine Frage?
Vielen Dank für den Vortrag. Mich würde speziell jetzt diese Demo-Applikation jetzt mal interessieren, in welchem Intervall werden die Messungen durchgeführt und wie viele Knoten waren da jetzt beteiligt?
Ja, die Demo-Applikation war sehr einfach. Wir haben einen Knoten gehabt. Einen Knoten, einen Gateway. Und wir haben jetzt gesendet alle 30 Sekunden einen Temperaturwert. Was halt schon sehr häufig ist für die Art, wie LoRa eigentlich arbeiten möchte. Aber um halt in kurzer Zeit viele Messdaten zu sammeln, habe ich mich dazu entschieden, das halt an der Stelle zu machen.
Vorsichtige Frage, gibt es noch weitere Applikationen oder nur diese eine im Moment?
Im Moment gibt es bei uns nur die eine Applikation. Wir wollten das Ganze nur mal in Betrieb nehmen und schauen, was tut es.
Vielleicht noch eine Anmerkung. In Österreich experimentieren die Funkamateure auf 400 MHz, ist ja 70 cm Amateurfunkband auch. Und machen damit APRS. APRS ist was, was ursprünglich über AX25, also X25 für Funkamateure, betrieben wird, immer noch. Und Positionsdaten und Wetterdaten überträgt, aber eben Broadcast, das heißt unverschlüsselt, kann jeder empfangen. Und ich finde die Experimente recht interessant, weil man da halt mit relativ einfachen Mitteln deutlich weiterkommt als mit AX25 zum Beispiel.
Ja, genau. Vor allem, weil ich halt in den Amateurfunkbändern auch durchaus höhere Sendeleistungen machen kann.
Ja. Was wieder schwierig ist, weil dann brauchst du Verstärker.
Ja, genau. Ja.
Ja, da oben ist noch eine Frage.
Eine Frage zum Energieverbrauch. Wie sah das jetzt bei dem Sensor aus? Wie war der gespeist und ja, wie lange hält dann?
Ja, Sekunde, habe ich bei, kann ich kurz drauf gucken, weil ich gar nicht so genau weiß, wie viel Energie wir da reingesteckt haben. Also vielleicht vorweg, wir haben keine Art von keinerlei Power Saving gemacht, sondern dieser Low Pi lief die ganze Zeit, hat auch die ganze Zeit idle geloopt und gewartet. Und wir haben das betrieben mit so Powerbanks, USB Powerbanks. Und wir haben jetzt hier 13.000 Milliampere-Stunden drin und damit kommt man so 2,5 Tage hin.
Okay, danke.
Ich vermute mal, wenn man irgendwas ernsthaft irgendwo ins Feld bringen will, sollte man sich um Energiesparen kümmern.
Und auch ja.
Da drüben noch eine Frage? Ja, wenn nicht... Keine weiteren Fragen mehr? Nee, ich sehe keine. Dann nochmal herzlichen Dank für den Vortrag an Chris Fiel.
Ja,